Tag heute ist uns gegeben aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7. Da sind nur wenige Verse, und zwar 29 bis 31. Dieses aber sage ich, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Übrigens, dass auch die, welche verheiratet sind, seien als Lebendige ohne Frau, und die Weinenden als Nicht-Weinende, und die sich Freunden als sich Nicht-Freunde, und die Kaufende als Nicht-Besitzende, und die der Welt Gebrauchenden als ihrer nicht als Eigentum gebrauchen. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und wenn diese Verse so lesen, dann entstehen eine ganze Menge Fragen. Sollen wir wirklich das, was wir machen, gar nicht so ernst nehmen? Ist das nicht gerade im Widerspruch zu dem, was wir eben gehört haben, dass durch das Leben mit Jesus Christus und alles, was wir tun und haben, erst das richtige Gewicht kriegt? Und dann soll man das doch nicht so nehmen, als ob das wichtig ist.
Damals war das deine Predigt zu meiner Hochzeit. Da dachte ich noch, was soll denn das bedeuten? So. Also ich dachte, ich gehe jetzt eigentlich fröhlich in eine Heirat und dann so eine Predigt. Ich soll mich eigentlich fühlen, ich soll so tun, als ob ich nicht verheiratet wäre. Das war damals meine Frage. Und jetzt sehe ich das so, ich habe diese Ehe gehabt und habe festgestellt, dass ich nicht ganz und gar Gott dienen konnte, sondern mehr darum besorgt war, mein Mann und der Welt gefällig zu sein. Und das hat, denke ich, den Bruch der Ehe gemacht. Also man ist gespalten. So habe ich das erlebt.
Bedeuten diese Verse dann, dass wir alles nur eigentlich mit halbem Herzen machen sollen? Wenn man das so liest, denkt man ja erstmal, das ist ganz widersprüchlich. Vielleicht wird der Text verständlich, wenn wir das in dem Zusammenhang sehen, wie wir Menschen versuchen, mit Glück oder mit unseren Gefühlen umzugehen. Man kann das schon bei ganz kleinen Kindern beobachten. Wenn die über irgendeine Sache traurig sind, dann können die so herzzerreißend weinen, dass man denkt, der Himmel ist eingestellt. So, als ob sich das nie wieder ändert. Und manche Kinder sagen das auch, oder zumindest denken das ganz viele. Jetzt hat meine Freundin mich geärgert. Jetzt werde ich ein Leben lang unglücklich sein. Und andersherum erleben wir das genauso. Gibt es Momente des Erfolgs oder des Glücks, dann versucht man das um jeden Preis festzuhalten. Ich denke, die Anstrengung der meisten Menschen ist ein Leben lang darauf gerichtet, unbedingt Gutes dauerhaft zu machen. Und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob jemand dabei ungläubig ist oder ganz nah bei Jesus. Ich erinnere nur an diese kleine Geschichte, als Jesus drei von seinen Jüngern mit auf einen Berg genommen hat, ganz von den anderen getrennt. Und dann kommt eine Wolke, hüllt sie ein. Und es wird ganz hell und es ist eine Stimme aus dieser Wolke. Das ist mein lieber Sohn, auf ihn soll er hören. Und dann erscheinen Mose und Elia, die ja schon viele hundert Jahre vorher gestorben waren, und sprechen mit Jesus über das, was zu Ostern passieren wird. Wenn vielleicht nur einer dabei gewesen wäre, könnte man sagen, der hatte eine Halluzination oder einen Traum. Aber so waren drei Zeugen dabei. Das ist also wirklich passiert. Und wenn man bedenkt, dass in der Zeit, wo die Jünger mit Jesus unterwegs waren, zwar viele Zeichen und Wunder passiert sind, aber immer wieder auch Schwierigkeiten aufgetreten, dann kann man vielleicht verstehen, warum Petrus sagt, Herr, das ist so schön hier. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Lea. Das heißt, die Jünger erleben einen außergewöhnlichen Moment an Gottes Begegnung und an Beweis, dass Jesus mehr ist als nur ein einfacher Mensch. Und sie wollen diesen Moment unbedingt konservieren. Ich denke, in unserem Leben gibt es auch solche Momente. Wir, so wie die Jünger damals, erfährt, dass Gott direkt mit ihm redet oder dass etwas unmittelbar sein eigenes Leben berührt, dann möchten wir das unbedingt festhalten, dass das immer so bleibt. Es gibt so viel Trauriges, dass wir das Gute unbedingt festhalten möchten. Und ich denke, das bleibt auch bis wir alt sind. Nicht umsonst reden gerade ältere Leute immer wieder von Zeiten aus der Vergangenheit, die besonders waren. Alle haben das schon 10 oder 20 Mal gehört und trotzdem. Das ist unser Versuch, möglichst angenehme Sachen für immer festzuhalten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man Hochzeiten so gewaltig feiert. Das ist nicht zuerst die Begeisterung, dass man endlich den richtigen Menschen gefunden hat, sondern alle Welt bemüht sich, diesen Moment so ganz besonders zu machen, dass man den nie wieder vergisst.
Tom, was für eine Hochzeit, ja. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten nicht so viele Leute da sein müssen. Oder gar nicht sein brauchen. Ich hätte auch nur standesamtlich gehabt.
Ich habe das gar nicht so persönlich gemeint, so will ich das auch ganz.
Also wir können das nur positiv bejahen.
Uns sagt der Apostel Paulus, diese merkwürdigen Verse. Übrigens, das wird so übrigens, sagt man dann, wenn man noch was dazu setzt. Man hat also ganz wichtige Dinge schon gesagt und dann eine Sache muss man noch bedenken. In diesem Kapitel geht es ja von Anfang bis Ende um Eheschließung und ohne und unverheiratet sein und verheiratet mit dem Falschen. Und wir haben ja nicht gar nicht so sehr viele Kapitel in der Bibel, die sich mit diesem Thema befassen. Aber hier ist sehr viel zu dieser ganzen Thematik zusammengefasst. Und dann, ziemlich am Ende, heißt übrigens, also noch was Wichtiges übrig geblieben, was zu diesem Thema auch dazugehört. Dass auch die, welche Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Was heißt denn das?
Dass das der Ehepartner oder die Ehe insgesamt nicht als Nummer 1 angesehen wird, sondern Frau noch Gott an erste Stelle gestellt werden soll. So würde ich das verstehen.
Mein Eindruck ist, sich nicht so viel Sorgen um den Ehepartner zu machen.
Wer sagt das? Ja, bitte.
Ich sage, dass diese Liebe an Gott, können wir dann zusammen und miteinander zusammenbieten und alles zusammen zu Gott geben.
Das ist viel besser,
dass Gott so zusammen mit Frau. Okay. Er ist ein Mann und redet mit seiner Frau.
Dieser Satz lässt hier auch noch eine andere Deutung zu. Die Frau, es heißt ja ausdrücklich, die Frauen haben, als hätten sie keine. Es heißt nicht, die keine Frauen haben, als hätten sie welche. Das ist ganz was anderes. Also, das ist in eine Richtung gesagt. Die verheiratet sind, sollen sich so verhalten, als wären sie unverheiratet. Das steht nicht der Umkehrschluss. Nicht die unverheiratet sind, sollen sich so verhalten, als wären sie verheiratet. Das hört sich erstmal an wie
frei sein.
Solidarische Verzicht.
Solidarische
Verzicht. Ich sag das. So. Frage. Bedeutet das, dass ich als privilegiert mit in Ehepartner wegen der Alleinlebenden, Geschiedenen und aus anderen Gründen verzichten müssenden so in solidarische Abstinenz lebe?
Hätte ich mir gewünscht.
Das könnte das mit den, ja, das ist, also es werden ja hier diejenigen angesprochen, die besitzen, in dem Fall in Ehepartner. Die sollen so leben, als wären sie nicht verpartnert. Und das hat was auch vom freiwilligen Verzicht. Es ist ja tatsächlich auch so, dass die ohne Partner sind, weil sie noch niemanden gefunden haben oder wieder geschieden sind oder verlassen worden oder ausgestoßen werden, das Gefühl haben, sie sind benachteiligt. Und diese Verse in der Gemeinde sollte das nicht so sein. Dann sollen auch die verheiratet sind, nicht zu tun, als sind sie damit die Besseren. Und die anderen haben dann mal Pech gehabt. Also wollen wir mal sehen, wie sie damit leben. Am Ende gibt es eine Erklärung, warum das so ist. Das ist also kein Gebot, was uns unter Druck setzen soll, sondern das gehört zu dieser wunderbaren biblischen Nüchternheit. Der zweite Satz. Und die Weinenden als nicht weinen. Und die Weinen sollen so sein, als ob sie nicht weinen. Wie geht das? Es gibt ja solche Zeiten im Leben, die kann man gar nicht anders aushalten. Als man wie soll man dann leben als
Mann nicht? Im Sinne, dass man nicht an diesen Gefühlen wie Freude und Trauer festhält, sondern sagt, okay, es geht auch wieder vorbei, es ist jetzt nur ein Gefühl, aber es wird mich jetzt nicht von Gott, also Gottes Geist ist ja immer derselbe, der ist ja immer in Liebe und Stärke und Kraft bei mir. Da muss ich hinkommen, dass ich das andere nicht so ernst nehme. Vielleicht. Dass es mich halt nicht so runterzieht, dass ich nur noch in den
das hat was damit zu tun, wie die Katinka das eben sagt, dass auch solche Dinge, die in tiefen Schmerzen in uns auslösen, nicht endgültig sind. Wenn uns dazu gesagt wird, ist es kein Verbot zu weinen, so wie es auch nicht verboten ist zu heiraten. Und als nächstes, wie es auch nicht verboten ist, sich zu freuen. Manchen muss man das ja manchmal sagen. Manchen Leuten muss man das mal sagen. Sie dürfen wieder mal lächeln. Man darf das sogar unserer Bundeskanzlerin das sagen. Bitte achten Sie darauf, dass die Mundwinkel nicht unter dem Kind zusammengerollt werden. Alle diese Dinge sind erlaubt und sind auch wichtig. Aber sie sind nicht endgültig. Wenn ich an diese Geschichte am Anfang denke, dass die Jünger, die mit Jesus viel erlebt hatten, bei diesem besonderen Moment, als der Himmel wirklich offen war über ihnen, die Idee hatten, diesen Moment unbedingt festzuhalten oder wenigstens zu verlängern. Und stattdessen, ich weiß jetzt nicht gesagt, wie lange, aber vielleicht nach einer Stunde war die ganze Sache vorbei. Und sie müssen mit Jesus wieder nach unten verbergen. Keine strahlende Wolke mehr, sondern besessene Junge und ihre Freunde, die nicht damit fertig geworden sind. Und aufgeregte Leute, die sich ärgern, was die anderen nicht hinkriegen. Ihr Lieben, so ist unser Leben. Wir können bestimmte Momente nicht festhalten. Und ich möchte uns allen Mut machen, auch nach diesem Gottesdienst neugierig zu bleiben auf die nächsten Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Und wir wissen alle noch nicht, sind das solche oder solche? Solche Erfahrungen oder solche? Ich denke an einen Seminarabschluss vor einigen Jahren. Da waren noch mehr Leute als dieses Mal. Wir haben ganz dramatische Geschichten gehört und erlebt, dass Menschen mit ganzem Herzen Jesus Christus umgekehrt sind. Wir sind zum See gefahren, die Taufe war fertig und die Ersten mussten zum Zug gebracht werden. Und ich erinnere, einer musste schon ein paar Tage wieder aussteigen und wurde festgenommen und gleich im Arsch, weil er noch gar nicht sich gemeldet hat. Normalerweise denkt man, was für eine Katastrophe. Wie schlimm, der hat vorher schon so viel Schlimmes erlebt. Und seine allererste Erfahrung als Christ, noch am selben Nachmittag, nach 3 Stunden, das ist die Polizei in Fahrt. Dieser Mann ist der Bibellehrer, das ist auch. Was heißt das? Wir erleben in unserem Leben so viele Auf und Ab, so viele überraschende Wendungen, dass wir so unbedingt das Gute festhalten wollen und manche sich andererseits so in die Verzweiflung hineinbegeben, als ob einer von diesen Zuständen für immer ist. Bei diesen ersten drei Dingen, die uns hier gesagt wird, das Verheiratet sein, das Weinen und das sich freuen, sollen wir so leben, als ob es auch nicht so ist oder nicht so bleibt. Die nächsten beiden Dinge werden etwas anders bezeichnet. und die Kaufenden als Nichtbesitzende. Das heißt, auch das Kaufen ist erlaubt. Haus, Auto, Schuhe, und viele Möglichkeiten. Aber so, als ob das nicht frei. Oder als ob es uns nicht gehört. Warum? Weil es uns nicht gehört. Nichts bleibt ewig. Das schöne Auto, was ich gekauft habe, hatte reinige Schrottteile in sich. Konnte man aber am Anfang nicht melden. Das Haus, was ich durch Gottes Gnade gekriegt habe, muss immer wieder repariert werden. Die besten Schuhe, die ich möglichst nie weg, halten höchstens noch diesen Sommer. Ja, ich habe sie schon alle kleben lassen, weil alles, was ich sonst habe, sieht fast genauso aus, aber trägt sich extrem viel schlechter. Was bedeutet das dann im Umgang mit den Besitz? Auch da gibt es ja immer das Extrem. Alle Dinge, die uns hier gesagt sind, werden gerne vermieden, aber auf eine extreme Weise. Ich erinnere euch, letzten Sonntag haben wir gerade darüber gesprochen. Es gibt diese dämonische Lehre, nicht zu heiraten. Der Apostel Paulus warnt vor solchen Ideen, dass man bestimmte Speisen nicht essen darf als Christ oder dass man nicht heiraten darf oder sowas. Und sagt, das ist die Lehre von Dämonen, das ist eine satanische Lehre. So nach dem Motto, damit ich gar keinen Fehler mache, vermeide ich das für immer. Weinen darf ein Christ nicht, muss immer dankbar sein. Richtig freuen darf er sich aber auch nicht, das machen ja nur die Ungläubigen. Und Besitz ist ganz vom Teufel, das lenkt uns ja vom Himmel ab. Es gibt Gefahren in zwei Richtungen. Dass man sich ganz an diese Dinge verliert oder dass man sich komplett ablehnt und sagt, dann wird unser Leben in Krampf und in Heuchelei. Deswegen, kaufen ist erlaubt. Und trotzdem, wenn wir kaufen, dann sollen wir damit so umgehen, als gehört es uns nicht mehr. Das ist eine praktische Art. Weil dann kann ich auch gerne was abgeben. Dann klebt nicht auf jeder Sache ein Sticker drauf, ich. Dann kann ich teilen mit anderen, kann gerne auch was anderes. Und das Letzte, und die der Welt gebrauchende, als ihre nicht als Eigentum gebrauchen. Die Welt gebrauchen. Benutzen was in dieser Welt. Was ist das? Wir haben heute eine Religion, eine gottlose Religion, die sagen, sinngemäß, die ganze Natur ist heilig. Es ist unmöglich, dass der Mensch alles zerstört. Tiere sind nicht zum Essen da. Der nächste sagt, Bäume haben aber auch eine Seele. Und dann dauert es nicht lange, dann ist es so, dass die beste Idee ist, man löst sich selber in Luft auf, aber nur in Sauerstoff. Diese ganzen fossilen Energien, Kohle und Erdöl, das ist ja unmöglich. Wie kann man als Christ nur ein Auto besitzen? Fahrrad reicht man auch. Aber in Urlaub fliegen, das geht schon mal. Versteht ihr, diese Ideen, alle Sachen extrem zu nehmen, das ist nicht nur heute, das war auch schon 2000 Jahre. Und dagegen sagt der Apostel Paulus, alle diese Dinge dürfen wir benutzen. Ich sage es ganz einfach, alle Dinge, die gesamte Natur und der Kosmos und natürlich auch die Erde mit allen Bodenschätzen für Gott. Er hat sie den Menschen anvertraut, um sie zu bewahren und nicht zu zerstören. Aber es ist unmöglich, damit verantwortungsvoll umzugehen, ohne den Schöpfer selbst zu ehren. Deswegen, wenn wir richtigen oder einen gerechten Umgang mit all diesen Dingen. Dann wird es nur funktionieren, wenn wir unser Leben in Ehrfurcht vor Gott führen und im Wissen, dass die Gestalt dieser Welt vergeht. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von einer gläubigen Frau, die sehr gelitten hat, weil sie in der Nazizeit Juden geholfen hatte. Sie wurde dafür nach Deutschland verschleppt und ins Konzentrationslager gebracht. Ihr Vater ist gestorben, ihre Schwester ist gestorben Und sie ist dann unverheiratet geblieben und hat viele Jahre Gläubige in ganz Europa ermutigt, auch mit ihrer Geschichte, auch mit dem ganz ehrlichen Umgang mit ihren Erfahrungen, auch mit dem Bericht, wie sie später, als sie bei ihren Vorträgen auf ihre Peiniger getroffen ist, die sie gequält hatten in ihrem Lager, und sie vorher gerade gepredigt hat über Vergebung. Und dieser Mann, ohne dass er sie erkannt hatte, ihr sagt, ich bin ja so dankbar, dass auch für mich vergeben ist. Ich habe so schlimme Dinge gemacht. Und alles in ihr freut sich. Und sie denkt, diesem Mann, was er gemacht hat, das kann ich vergeben werden. Und sie ringt dann mit Jesus in der Stille und nimmt dann seine Vergebung, nicht ihre eigene. Sie hatte keine eigene Vergebung, aber sie nimmt die Vergebung, die Jesus gesagt hat. Und gibt sie an diesen Mann weiter und merkt wieder alle ihre Bitterkeit und all ihr Hass weggeschmolzen. Der Wahlspruch dieser Frau war, das Beste kommt gut. Deswegen, ihr Lieben, müssen wir solche Momente, die vielleicht auch in diesem Seminar, nicht unbedingt festhalten. Was Uwe hat uns gestern gesagt, diese Woche war die beste in den 3 Jahren, die ich in Deutschland habe. Dabei haben wir gar nichts gemacht. Aber er hat ja erlebt, was es bedeutet, in der Gegenwart Jesu zu leben. Und deswegen, am liebsten würde ich nächste Woche noch hier bleiben. Ich kenne das. Genauso habe ich die ersten Jahre meines Christseins versucht, alles festzuhalten, was gut ist. Weil ich schon wusste, wenn ich in einer anderen Umgebung bin, ist alles so viel schwieriger. Vergesse ich wieder Sachen, die jetzt klar sind. Vielleicht verliere ich wieder. Wenn es nach uns geht, ihr Lieben, würden wir es wirklich verlieren. Aber das ist das Gute bei diesem Mann vom Kreuz. Wenn sein Leben in uns ist. Und dazu braucht es nichts anderes, als unser Herz zu öffnen und ihm zu sagen, Jesus Christus, du sollst heute an mein Herr sein. Dann sorgt er selber dafür, dass durch das Hohe und Tiefe unseres Lebens dieses unverführbare Leben Gottes ist. Nein. Und bei allen Dingen, die uns hier zwischen den Fingern zerrinnen, die wir bei aller Mühe nicht festhalten können, wo wir Zeiten durchleiden, von denen wir gehofft haben, sie würden ganz weiten Bogen um uns machen. Wo wir Zeiten durchleiden, von denen wir hoffen, sie würden ganz weit von uns wegbleiben. Allen diesen Schwierigkeiten bleibt er derselbe. Hält uns in seiner Hand und lässt nicht zu, dass wir von dort wieder rausgehen. Und bei dieser Zuversicht dürfen wir die nächsten Schritte machen. Ganz unerschrocken.